Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr habt schon gemerkt, ich bin nach vorne gehumpelt. Ich habe nicht das passende Schuhwerk an, nicht weil ich es vergessen habe, sondern ich bin ganz beschwingt am Freitag nach Stade gekommen und habe mir unterwegs eine Zerrung im Fußgelenk zugefügt und der Fuß ist angeschwollen. Ich habe meine Schuhe im Koffer und laufe jetzt mit Hausschuhen rum. So ist das, wenn man nach Stade kommt. Beim letzten Mal hatte ich irgendwie einen Insektenstich und musste, als ich nach Hause zurückkam, 4 Stunden in der Notaufnahme im Krankenhaus sitzen, bis das dann alles wieder im Griff war. Also Stade ist für mich mittlerweile ein gefährliches Pflaster. Ich weiß nicht, ob ich nochmal kommen werde hier. Muss ich mir sehr überlegen. Schön, aber die Liebe zieht mich zu euch. Und damit bin ich schon mal in meinem Predigtthema. Mein Predigtthema lautet, wenn unsere Liebesfähigkeit versiegt, und das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Und ich möchte heute all diejenigen unter uns ansprechen, die an die Grenze ihrer Liebesfähigkeit gekommen sind. Kann das passieren? Ich denke, zum Beispiel die Eheleute unter uns wissen, wovon ich spreche. Also ich bin 44 Jahre verheiratet. Die meiste Zeit glücklich verheiratet, aber dann gab es immer wieder die Momente, auf einmal entdecken meine Frau und ich, wir leben nur noch nebeneinander her. Familie und Beruf verzehren unsere ganze Aufmerksamkeit und das, was wir uns mal vorgenommen haben, jeden Tag ein 10-Sekunden-Kuss, kostenloser Tipp für Ehepaare. 10 Sekunden am Tag sich einmal zu küssen, verändert alles. Aber das hatten wir vergessen. Wir haben uns keine Herz-Emojis, so wie sich das da nennt, beim SMS-Schreiben mehr geschickt.
Emojis,
genau. Und meine Frau sagt mir, du schickst mir gar nichts mehr, hast du mich nicht mehr lieb? Passiert, die Schmetterlinge sind auf einmal weg. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, kann es tragisch werden. Ich denke aber auch an die Eltern unter uns. Manches Mal sind wir ganz schön überfordert von der Erziehung unserer Kinder. Und gerade die Corona-Zeit hat uns Eltern einiges abverlangt. Sind wir doch mal ehrlich, da sind wir richtig an unsere Liebesgrenze gekommen. Wie viele Worte sind aus unserem Mund gekommen, für die wir uns anschließend geschämt haben? Oder vielleicht ist auch die Hand ausgerutscht. Und wir spüren genau, mein Herz ist ganz schön überfordert und leer. Auch die Liebe zur Gemeinde kann leiden, kann weniger werden. Da waren wir mal begeistert, fröhlich und engagiert dabei, aber dann ist auf der Länge des Weges die Liebe zur Gemeinde irgendwie routiniert geworden. Und jetzt sind wir zwar noch immer Glieder der Gemeinde, aber es hat sich einiges verändert. Die Gemeinde lieben? Fragezeichen. Und das gilt auch manchmal im Blick auf unsere Liebe zu unserem Gott. Auch diese Liebe kann abkühlen. Wenn wir uns an die Zeit der ersten Liebe zu Jesus zurückerinnern, wie viel Zeit wir mit der Bibel verbrachten, in der Gemeinde verbrachten, im Gespräch mit anderen, die die Liebe Gottes noch nicht kennen. Und da kann ganz schön viel Routine sich einschleichen. Durch Krisen, nicht erhörte Gebete können wir auf Distanz zu Gott gehen. Und jetzt wissen wir zwar noch, wir sind Christen, aber Liebe zu Jesus, das ist ein Fremdwort geworden. Und wie ist es mit unserer Liebe zu unserer Stadt? Irgendwie ist doch klar, wir sollen unsere Städte lieben, wir sollen die Menschen lieben in unserer Umgebung. Und es gibt Zeiten, wo man davon begeistert ist und das gerne tut. Und dann kann auch diese Liebe auf der Strecke bleiben. Und wenn ihr Stade erreichen wollt, haben wir uns gestern Abend bewusst gemacht, dann brauchen wir nicht nur Wahrheit im Kopf, sondern auch ganz, ganz viel Liebe im Herzen. Man kann sich in eure Altstadt verlieben, so als Stadtbesucher. Dieses Flair, diese alte Bausubstanz, die schönen Gässchen. Also ich würde sagen, ich habe mich in Stade verliebt. Aber liebe ich diese Stadt? Also wenn ich diese Stadt liebe, dann würde das für mich bedeuten, ich trage sie wirklich im Gebet. Ich gehe durch die Straßen und fange an, die Menschen und Verhältnisse mit den Augen Gottes zu sehen. Und ich bringe das alles vor Gott. Die Stadt lieben, das würde auch bedeuten, dass wir lernen, diese Stadt mit ihren Herausforderungen zu lieben, mit den Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aus einem ganz anderen Milieu, als das Milieu es darstellt, aus dem wir selbst kommen, sie willkommen zu heißen, diese fremden, unbequemen Menschen anzunehmen, sie zu lieben, das fällt dann vielleicht ganz schön schwer. Praktische Hilfe anzubieten, wo Not am Mann ist, Menschen einfach zu ermutigen, ob bei Aldi, beim Supermarkt oder wo wir ihnen begegnen und wir spüren, dass da Hoffnungslosigkeit um sich greift, diese Menschen zu ermutigen aus einem Geist der Liebe, der Begeisterung darüber, dass wir Hoffnung und Zukunft haben durch unseren Jesus. All das kann auf der Strecke bleiben, Liebe zu unserer Stadt. Und nur ein paar Konfliktfelder, die andeuten, unsere Liebesfähigkeit, die vielleicht mal stark entwickelt war, kann dann ganz schön leiden. Und die Frage ist, was macht das mit uns? Wollen wir das einfach akzeptieren, uns an den neuen Status quo gewöhnen? Oder gibt es die Chance, die eigenen Liebesgrenzen zu erweitern? Gibt es eine Liebesquelle, die ich anzapfen kann? Wir haben eine Gemeinde im Speckgürtel von Berlin in Woltersdorf gegründet und schon alte Karten zeigen auf, dass es in dieser kleinen Stadt am Rande Berlins eine Liebesquelle gab, am Mühlenteich. Seit 1886 konnte man da auf einer eisernen Tafel an dieser Quelle lesen: Aus Märkschem Sand entsprang ich hell als Labetrunk und Liebesquell. Dass es in Woltersdorf solch eine Liebesquelle gab, das sprach sich ganz schnell herum. Und dann verband man halt mit dem Trinken aus dieser Quelle so eine neue Liebesfähigkeit, eine neue Fähigkeit, seine Partnerin, den Partner zu lieben und all die anderen Menschen, die einem das Leben schwer machten. Mit der Konsequenz, dass schon morgens früh Menschen pilgerten zu dieser Liebesquelle mit Kanister in der Hand und Schlange standen an dieser Quelle. Und wenn dann ein Wanderer des Weges kam, um sich am Kühlen nass zu laben, musste er sich ganz hinten anstellen, weil alle an dieser Liebesquelle teilhaben wollten. Das Problem: 2005 versiegte diese Quelle auf tragische Art und Weise. Die Stadt unternahm kostenintensive Probebohrungen durch eine Brunnenbaufirma, aber das blieb erfolglos. Und darum wurde eine neue Tafel aufgehängt. Wir schauen auf unsere geliebte Quelle und müssen leider feststellen, es war einmal. Die Liebesquelle funktionierte nicht mehr. Also es ist gar nicht so einfach, wenn wir spüren, wir kommen an unsere Grenzen, eine Antwort zu finden auf die Frage, wo können wir neu auftanken? Wie kann eure Ehe neu belebt werden? Die Liebe zu unseren Kindern, die Liebe zur Gemeinde, die Liebe zu Jesus, die Liebe zu den Menschen der Stadt. Wenn wir das irgendwo selbst produzieren könnten, wenn es einen Triggerpunkt gäbe, den wir nur irgendwo drücken könnten und die Liebe würde wieder fließen, ach, das wäre ein Grund, drei Nobelpreise zu bekommen. Aber es gibt diesen Triggerpunkt nicht. Darum, wo können wir wieder auftanken und liebesfähig werden? Die Bibel verweist uns in dieser Frage auf den Heiligen Geist und stellt ihn vor als die Quelle, wo wir Liebe tanken dürfen. Hier finden wir die Grundüberzeugung, dass wir, um wirklich lieben zu können, und zwar selbstlos, ausdauernd, überzeugend, gewinnend, dass wir für diese Form der Liebe Hilfe von außen brauchen. Wir können sie uns nicht selbst wieder irgendwie ermöglichen. Unsere eigene Liebesfähigkeit ist begrenzt und so oft egoistisch motiviert und andere vereinnahmend. Also dann sprechen wir von Liebe, aber diese Liebe ist nicht selbstlos, sondern ist eigentlich im tiefsten Inneren egoistisch motiviert und wir manipulieren mit unserer Liebe und es gibt so viele Spielarten, die nicht freisetzen und damit keine wirkliche Liebe sind. Wir können so wenig Liebe Leute wirklich gewinnen und überzeugen und Veränderung bewirken, mit dem, was wir selbst produzieren können. Wir brauchen Hilfe von außen und da bietet sich der Heilige Geist an. Er macht Gott in uns präsent, Gott die Quelle, der Inbegriff der Liebe. Er bringt die Liebesfähigkeit mit und das ist die einzige Chance zu dieser selbstlosen Liebe, zur Erweiterung unserer Liebesfähigkeit, zur Erneuerung unserer Liebesfähigkeit. Von diesem Heiligen Geist heißt es in Römer 5, Vers 5, die Hoffnung aber lässt uns nicht scheitern, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ein Geheimnis, eine Realität. Das heißt übrigens, dass die Liebe doch da ist in uns. Als Potenz, als Möglichkeit, die Energie des Heiligen Geistes, die sich in Liebe äußert, ist da durch seine Präsenz in unserem Leben. Aber wenn er zum Schweigen gebracht wird, wenn er sich nicht entfalten kann, wenn wir nur unseren eigenen Fokus haben, dann kann diese Liebesquelle in uns nicht mehr fließen. Aber sie ist da, das ist eine gute Nachricht. Wir müssen Gott nicht mehr überzeugen, wir müssen ihm nicht Gewalt antun. Er lebt ja in uns, wenn wir Christen geworden sind im Heiligen Geist. Und dann diese schöne Aussage, dass wenn er da ist mit seiner Liebe, dass wir dann immer Hoffnung haben. Gerade in dieser Zeit der Hoffnungslosigkeit und wo du hinschaust, überall nur negative Erwartungen an die Zukunft. Und dem können wir nur etwas entgegensetzen, Hoffnung und Zuversicht, wenn wir Anschluss an dieser Liebesquelle haben, die in uns ist. Wenn wir den Anschluss haben, können wir immer positiv werden. Und dann bin ich auch, der ich so ein komplizierter Typ bin, der immer das halbe Glas leer sieht und nicht das halbe volle Glas, nochmal verändert werden, weil er mir zeigt, du mit deinem Pessimismus, ich bin doch da. Und in mir ist die Hoffnung. Also der Heilige Geist schafft Veränderung. 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, auch nicht der Furcht vor der Zukunft, sondern der Kraft und der Liebe und dann auch der Fähigkeit, dass wir Verantwortung für uns selbst nehmen können. Dieser Heilige Geist ist erfahrbar. Er macht etwas mit mir. Er bewirkt etwas, was ich mir selbst nicht geben kann. Und er erweitert es, all die Barrieren in uns, die der Liebe entgegenstehen, zu überwinden. Frust, Enttäuschung, Gleichgültigkeit, Bitterkeit, Passivität. Er kann es überwinden. Dass du wieder in die Freiheit eines Menschen Gottes bist und nicht so ich verkrümmt in deinen Verletzungen und Begrenzungen und Enttäuschungen über dich selbst und über andere. Er ist fähig dazu. Er ermöglicht uns eine lebendige Erfahrung mit der Liebe Gottes. Der Vater unserer Freikirche, Jonathan Paul, hat uns das im Stammbuch geschrieben. Er war Pfarrer seiner Landeskirche, aber sehr unzufrieden. Er spürte, dass er Liebe brauchte zu seiner Frau, zu den Gemeindegliedern, zu den Menschen, die Jesus brauchten in seinem Umfeld. Er hatte so viele Konflikte mit sich selbst und kämpfte mit sich selbst. Er hat es selbst beschrieben und bekannt mit seiner Nikotinsucht und mit Jähzorn, mit allem Möglichen. Und er sehnte sich nach Veränderung und schrie zu Gott. Und dann erlebte er Gott und er hat daraus ein Lied gemacht. Einen alten Choral, den man im Pfingstjubel findet. Wisst ihr, was der Pfingstjubel ist? Das alte Liederbuch der Mühlheimer. Und da sind solche Lieder drin, des Gründervaters. Und er schreibt in diesem Lied, ich muss es euch lesen. Zwar alte Sprache, muss man sich ein bisschen reindenken, aber die Inhalte sind sowas von aktuell. Nur eine Liebe habe ich noch, bekennt er, das ist mein Jesus Christ. Das ist das Ergebnis eines langen Prozesses in ihm, dass er jetzt eine Liebe gefunden hat in Jesus, der zu befreien vom Sündenjoch für mich gestorben ist. Also das hatte Jonathan Paul erlebt. Ich bin nicht ich selbst, ich werde so versklavt, geknechtet, ich bin unfrei, da lebt so viel in mir, was ich eigentlich gar nicht will. Wie lange habe ich mich gesehnt nach wahrer Liebestreu für meine Ehe, für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Aber mir fehlt diese Treue, diese Beständigkeit der Liebe. Ich habe dann Liebesgefühle, aber die können zusammenfallen wie ein Kartenhaus, wirkliche Liebe danach sehne ich mich. Und ich habe immer da gewähnt, sagt er weiter, dass sie unmöglich sei. Ich habe immer gedacht, dass es diese Liebesfähigkeit gar nicht gibt. Dann die zweite Strophe, nur eine Liebe habe ich noch, das sag ich jetzt aller Welt. Ja, Gottlob, es ist möglich doch, dass man die Treue hält. Ich kam zu meinem Gott, zum Heiland, zu Jesus voller Schuld, an Liebe, an allem arm. Doch er vergab mir mit großer Huld, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade. Und da war mein Herz mir warm. Das war nicht nur eine Überzeugung im Kopf, sondern er spürte, dass diese Vergebung und das, was sich mit Gott verband, in ihm, in seinem ganzen Inneren etwas verwandelte. Und er bringt es mit diesem Begriff zum Ausdruck. Mir wurde das Herz warm. Die Kälte in mir wurde verändert. Nur eine Liebe habe ich, doch ist mein Herz nicht eng. Also ich bin nicht fanatisch, ich bin nicht jetzt irgendwie unfrei, neu unfrei, sondern ich bin weit geworden durch diese Liebe Gottes. Ein Liebesstrom durchwallet mich, heißt es hier. Also durchströmt mich, erfasst mich, das aller ich gedenk. Auf einmal sind die Menschen in meiner Umgebung nicht mehr Bedrohung, sind mir nicht mehr gleichgültig, sondern meine Augen, mein Herz öffnet sich für den anderen. Ob Freund, ob Feind, es ist gleich viel. Sie alle schließe ich ein, nur lieben. Lieben ist mein Ziel und das heißt selig sein, das heißt glücklich sein, das heißt erfüllt zu leben. Was für eine Erfahrung. Und die letzte Strophe, so habe ich diese eine lieb, doch nicht aus eigener Kraft. Es ist des Heiligen Geistes Trieb, es ist sein Antrieb, es ist seine Motivation, der sich im Herzen schafft, der in meinem Herzen wirkt. O Brüder und Schwestern, sucht in Jesu Heil, sonst bleibt das Herz beschwert. Ach, nehmt an seiner Liebe teil, dem Himmel auf der Erd. Was für ein Bekenntnis. Und dass er nicht nur ein Sprücheklopfer ist, und ein romantischer Liebesdichter, der irgendwelchen Idealen hinterherhängt, das zeigt sein Leben. Wer die Biografie von Jonathan Paul liest, begegnet vielen Geschichten, die dokumentieren, dass er ein Mann voller Liebe war. Das musste Freund und Feind anerkennen und er hatte viele Feinde. Aber jeder musste sagen, wenn du dem Jonathan Paul begegnest, eines kannst du sicher sein, du fühlst dich geliebt, du fühlst dich angenommen. Eine schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe, ich erzähle sie so gerne, weil sie so klassisch ist. Eines Tages hörte Paul in seinem Studierzimmer, wie jemand sich vor der Tür im Flur seines Hauses zu schaffen machte. Als er nachschaute, sah er, wie ein fremder Mann versuchte, einen großen Sack mit Äpfeln, den er im Flur abgestellt hatte, auf seine Schulter zu nehmen. Und es war klar, das war jetzt ein Dieb, der sich mit dem Sack auf und davon machen wollte. Was macht Jonathan Paul? Er hilft diesem Dieb, den Sack auf die Schulter zu heben, öffnet die Haustür, wünscht ihm alles Gute und der Mann verlässt das Haus. Er schließt die Tür, geht in sein Zimmer und betet für diesen Mann. Ich weiß nicht, wie viele Minuten später klopft es an der Haustür. Er öffnet und dieser Mann, dieser Dieb steht vor der Tür mit dem Sack auf der Schulter und leichenblass. Und er bekennt, ich kann nicht. Ich muss den Sack zurückbringen, voller Scham. Und Jonathan Paul empfängt ihn mit offenen Armen, nimmt ihn mit in sein Studierzimmer und erzählt diesem Mann von der Liebe Gottes. Und der Mann übergibt sein Leben Jesus und fängt selbst an, mit dieser Liebe zu leben. Ist das was? Das ist keine Theorie, was hier Jonathan Paul in seinem Buch, in seinem besingt. Das ist Realität von ihm erfahren. Wenn der Heilige Geist kommt und die Liebe Gottes in uns freisetzt, dann gibt es viele schöne, einzigartige Auswirkungen. Eine Auswirkung ist die, dass der Heilige Geist uns fähig macht, einander anzunehmen in unserer Unterschiedlichkeit, Einheit zu leben, in der Gemeinde, in Familie, in Nachbarschaft. weil er immer der versöhnende Geist ist und dessen Liebe so stark werden kann, dass alles andere weniger wichtig wird. Dann kommen wir mit den Steinen in der Hand, um mit Steinen zu werfen auf den anderen. Jetzt kommt der Heilige Geist und um ihn zu empfangen, müssen wir unsere Hände öffnen. Damit fallen die Steine der Bitterkeit und des Hasses aus unseren Händen und sie werden gefüllt mit Liebe, mit Geduld, mit Barmherzigkeit. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Der Kirchenvater Augustinus, ein großer, großer Mann der Kirche, sagt, dass der Vater und der Sohn, Gott selbst als Vater, als Sohn, wollten, dass wir einander und mit ihnen selbst vereint seien durch dasselbe Band, das sie vereint, nämlich durch den Heiligen Geist, der die Liebe ist. Und dabei knüpft Augustinus an das Pfingstwunder an, an dieses wunderbare Geschehen, dass da 3000 Menschen an einem Tag Christen werden. Und das Wunder geschieht, obwohl sie aus unterschiedlichen Nationen waren und alle unterschiedliche Sprachen sprachen, an diesem Tag des Pfingstfestes. Als Petrus hebräisch das Evangelium predigt, hören die anderen alle und können ihn verstehen, obwohl sie nie Hebräisch gelernt haben. Ein Wunder der Einheit, was der Heilige Geist ermöglichte. Und es ist wie so eine Ansage an die ganze Kirchengeschichte. Wenn wir fremde Sprachen sprechen, wenn wir nicht zueinander finden könnten, wenn wir Anteil bekommen an diesem Heiligen Geist, dann ist Einheit möglich. Dann schaffen wir es, miteinander unterwegs zu sein. Ende der 80er Jahre nahm ich an einer Konferenz europäisch-charismatischer Leiter in Berlin teil. Das war eine total bewegende Konferenz. Leiter und Leiterinnen aus den unterschiedlichsten Kirchen Europas, evangelisch, orthodox, katholisch, freikirchlich. Und wir alle beteten Gott an. Egal, welche Theologie uns ausmachte, als wir vor Gott standen, war das alles nicht mehr wichtig. Und Gott wurde angebetet aus ganzem Herzen. Diese Konferenz besuchte auch ein Freund, Heiner Christian Rust, und er erzählte hinterher, wie er unter diesen Menschen sich bewegte und total überrascht war und überwältigt war von der Einheit, die da spürbar war. Und er beobachtete in dieser Zeit, wie ein junger katholischer Priester namens John Gott leidenschaftlich mit allen anderen anbetete und offensichtlich auch die Gabe des Sprachengebetes und des Sprachensingens hatte. Und das irritierte ihn. Er fragte sich, wie kann man Jesus lieben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und dann als Priester in der katholischen Kirche arbeiten? Mit diesen vielen Irrlehren, mit diesen vielen Grundentscheidungen, was machen sie alles verkehrt? Und in einer Pause fasst er sich ein Herz und spricht John an. John, kannst du mir mal sagen, wie kannst du in dieser Kirche als Priester arbeiten, die so vieles auf dem Kerbholz hat? Dinge, die doch Gott offensichtlich nicht gefallen. Wie hältst du es da aus? Als der John diese Frage hörte, wurde er ganz still. Dann flossen ihm die Tränen über das Gesicht. Und er erzählte Heiner von seiner Erfahrung, von seinem Dienst in seiner Kirche und wie oft er haderte, Teil dieser Kirche zu sein, wie er immer wieder sein Priestergewand an den Nagel hängen wollte, wie er kämpfte mit mancher Lehre seiner Kirche und vieles nicht gutheißen konnte. Und dann berichtete er, wie an einem Tag, an dem es ihm wieder einmal nicht gut ging mit seiner Kirche, wie er den inneren Drang, ja diesen Auftrag von Gott empfand, in das Seniorenheim zu gehen, das zu seiner Kirche gehörte. Und er ging dahin, setzte sich in die Eingangshalle und wusste nicht, was er da sollte. Und er saß eine ganze Zeit lang da, bis er bemerkte, dass eine alte Frau durch eine Seitentür den Kirchsaal betrat. Diese Frau bot einen schrecklichen Anblick. Sie wirkte verwirrt. Sie hatte unter sich gemacht und stank entsetzlich, so dass sich John sofort vor ihr ekelte und gleichzeitig richtig schämte. Er ist doch Priester. Und dann ging wieder die Tür auf und eine Frau betrat die Halle, offensichtlich die Pflegerin. Und sie hatte diese alte Frau gesucht. Irgendwie hatte sie sich selbstständig gemacht, war aus dem Haus rausgekommen. Und jetzt lief sie auf die alte Frau zu, lächelte sie an, küsste sie und umarmte sie mit den Worten, da sind sie ja. Wir haben sie schon überall gesucht. Kommen Sie, ich führe Sie zurück auf Ihr Zimmer. Dann drehte sie sich noch einmal zu dem Priester um und grüßte ihn herzlich. Und jetzt saß John da. Und dann hörte er die leise Stimme des Heiligen Geistes. Siehst du, auch wenn meine Kirche in deinen Augen so ist wie diese alte Frau, ich liebe sie. Und ich werde nicht aufhören, sie zu lieben. Willst du mir dabei helfen, John? Was für eine Geschichte. Eine Geschichte der Liebesfähigkeit dieser Pflegerin zu dieser alten Frau. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Aber dann noch die ganz andere Geschichte. Willst du mir helfen, sagt Jesus auch zu dir, meine Gemeinde zu lieben, die dir vielleicht Schmerzen bereitet hat, die so manches darstellt, was dir nicht gefällt. Ich liebe sie. Willst du mir dabei helfen? Und die gute Nachricht, wenn wir dann sagen müssen, Herr, wie soll das gehen? Wie kann ich denn meine Bitterkeit überwinden oder meine Reserve? Das kann dann eben nur von ihm kommen. Dann müssen wir uns erinnern, dass es da diese Liebesquelle, den Heiligen Geist gibt. Dann befähigt uns der Heilige Geist genau zu dieser nächsten Liebe, die von dieser Pflegerin gelebt wurde. In Galater 5, Vers 22 heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und dann werden ja noch andere Sachen aufgezählt. Aber vom Griechischen könnten wir es so übersetzen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Ausrufungszeichen. Und das heißt Liebe in Gestalt von Freude, von Friede, von Sanftmut, von Geduld, von Freundlichkeit, von Selbstbeherrschung. Das will der Heilige Geist uns schenken. Rodney Stark, ein Soziologe an der Princeton University, schrieb einen Artikel in der Zeitschrift Christian History und zeigt in diesem Aufsatz auf, welch ein kraftvolles Zeugnis die Christen in den ersten Jahrhunderten ihrer Entstehung hatten, in den beiden großen Pestepidemien zwischen 165 und 251 nach Christus. Diese Pestepidemie durchzog die römische Landschaft und kostete damals jeweils ein Drittel der Bevölkerung. So viele starben. Und er schreibt in diesem Aufsatz, die Bereitschaft der Christen, sich um andere zu kümmern, wurde auf dramatische Weise in der Öffentlichkeit offenbar. Heiden versuchten, den Kontakt zu den Infizierten zu vermeiden. Oftmals wurden die noch Lebenden einfach in die Gosse gesetzt, und wenn es die eigenen Familienangehörigen waren. Die Christen dagegen pflegten die Kranken, obwohl sie manchmal an dieser Pflege selbst starben. Christen wurden ebenso sichtbar und wertvoll in der Zeit der andauernden natürlichen und sozialen Katastrophen der griechisch-römischen Welt. Erdbeben, Hungersnöte, Überschwemmungen, Aufstände, Bürgerkriege und Invasionen. Selbst in besseren Zeiten bekannte der heidnische Herrscher Julian, der die ganzen Berichte bekam aus dem Land, was Christen da so anstellten. Und man nannte damals die Christen die Nachfolger des Weges. Die Nachfolge des Weges, den Jesus eben vorgegeben hatte. Und ihm wurde gesagt, dass die Nachfolger des Weges nicht nur ihre eigenen Armen unterstützen, sondern auch unsere, also die Heiden. Das war sensationell. Die Christen machten einen Unterschied aus, getrieben von der Liebe Gottes, befähigt zu einer Liebe, die wir eben nicht aus uns selbst haben. Und ich finde diese Liebe in diesem jungen Teenager-Mädchen der Lukas-Gemeinde, die als ganz junges Mädchen eine Berufung nach Kambodscha bekommt, dort unter den Kindern zu wirken, die vernachlässigt über die Straße laufen, auf der Straße leben und keiner kümmert sich um sie. Und sie hat mehrere Vorschulen aufgebaut und Speisungen initiiert. Sie hat ihr ganzes Leben Kambodscha geweiht, hat einen Kambodschaner geheiratet, ist keine Deutsche mehr. Kannst du vergessen, wenn sie nach Deutschland kommt. Sie denkt und lebt kambodschanisch aus Liebe zu diesen Menschen. Eine andere junge Frau aus unserer Gemeinde, die sich in Syrien verliebt hat. Bevor der Krieg losging, war sie schon da und wirkte unter Syrern, um etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben. Dann kam der katastrophale Krieg. Sie musste das Land verlassen, war in den Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien, hat jetzt einen Syrer geheiratet und wartet nicht sehnsüchtiger darauf, wieder zurückkehren zu können in die zerstörten Städte, da wo die desillusionierten, traumatischen Menschen leben, um ihnen die Liebe Gottes beizubringen, etwas von der Liebe Gottes zu verkörpern. Leute, woher kommt solch eine Liebe? Sie haben nichts davon. Kein Geld, keine Anerkennung, nur Stress. Nur Stress, nur Leid vor Augen. In unseren Tagen. Das ist die Liebe Gottes. Wenn sie von unserem Herzen Besitz ergreift, dann geschieht etwas. Der Prediger des Papstes Cantalamessa, ein Mann Gottes, ich habe ihn selbst erlebt, er schreibt in einem seiner Bücher, die Liebe Gottes dringt in uns ein, aber sie endet nicht in uns. Sie kommt, geht durch uns hindurch, bezieht uns in ihre Bewegung ein und drängt uns unsererseits mit der gleichen Liebe zu lieben, mit der er uns liebt. Die Liebe Gottes schafft die Ekstase, wenn man Ekstase wörtlich übersetzt, ein aus sich herausgehen, zu dem anderen gehen, die Hand zur Versöhnung ausstrecken, die gefüllte Hand mit Liebe, mit Versorgung, mit all dem, was die Menschen unserer Umgebung brauchen. Ich bin so froh, dass ich euch diese Botschaft noch einmal predigen darf, so fast zum Ende meiner Begleitung. Jetzt, wo wir an dem Punkt angekommen sind, wo ihr fragt, wie können wir wieder relevant werden für Stade? Ihr könnt nur dann relevant werden, wenn ihr wieder Zugang findet zur Liebesquelle, Jesus, Heiliger Geist, und die anderen Liebesquellen verweigert und damit aus dem Selbstbetrug herauskommt. Die Woltersdorfer haben dann sich selbst betrogen. Sie wollten unbedingt dieses sprudelnde Wasser ihrer Liebesquelle zurück. Und was haben sie gemacht? Sie haben an dieser Quelle einen Wasserhahn angeschlossen und mit der öffentlichen Wasserleitung verbunden. Jetzt sprudelt das Wasser wieder. Aber es ist natürlich keine Liebesquelle. Wenn dann was passiert, dann ist es ein Placebo-Effekt, aber nicht mehr Liebesquelle. Also es gibt so viele falsche Quellen, aus denen wir trinken können. Komm doch heute wieder mit zur Liebesquelle Jesus. Lass dich von ihm neu beschenken. Das Erste, was es braucht, dass wir uns ehrlich machen. Und das ist keine Schande, wir sitzen alle im gleichen Boot. Denn wir alle sind so begrenzt, wir sind alle hier sowas von angewiesen darauf, dass wir Anschluss bekommen an ihn. Wäre das nicht eine Chance für dich als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, Mutter, Glied dieser Gemeinde, Mitglied in dieser Stadt, von Gott neu beschenkt zu werden? Darf ich dafür euch beten? Wollt ihr aufstehen und mal so eure Hände öffnen, so als Zeichen, Vater, ich habe eigentlich leere Hände. Wenn es dir richtig gerade gut geht, du satt bist, du die Liebe Gottes spürst, dann bete jetzt mit. Und sonst empfang einfach. Ich bete, dass der Heilige Geist kommt und euch neu anrührt und neu auf seine Spur bringt. Heiliger Geist, lieber Herr Jesus, das ist so gute Nachricht. Es gibt dich, diese Liebesquelle, und wir brauchen dich so sehr, erstmal für uns ganz persönlich. Herr, da wo wir verwundet sind, wo wir traurig sind, wo wir entmutigt sind, wo wir uns leer fühlen, wo wir uns kalt fühlen, komm du und beschenk uns wieder. Herr, lass das meine Schwestern und Brüder hören und innerlich wahrnehmen, dass sie von dir geliebt sind auch mit den Grenzen ihrer Liebesfähigkeit. Heiliger Geist, flüstere uns das neu zu. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Mit all deinem Versagen, mit all deinen Grenzen. Ich habe Ja gesagt zu dir und ich halte fest an dir, wie ich festhalte an meiner Kirche. Und dann bitte ich dich, Herr, um den nächsten Schritt, dass diese Liebe, die wir von dir empfangen, so wieder so echt wird, so überströmend wird, dass sie wirklich von uns aus hinfließt in unsere Umgebung hinein, in die Familie, an den Arbeitsplatz, in diese Stadt hinein. Was wäre das schön, Vater, wenn diese Gemeinde, die Matthäus-Gemeinde, bekannt würde als ein Ort, wo man hinkommt, angenommen wird und geliebt wird, wo man der Liebe Gottes begegnet und heimfindet zu Gott, dem Vater, verändert wird. Vater, ich erbitte diese Liebesdynamik, dieses Liebeswunder für diese Gemeinde. Und lass es in kleinen Schritten vorangehen, dass wir einander neu annehmen können, einander neu lieben und dann die kleinen Schritte hin zu unseren Mitmenschen finden. Danke, Geist Gottes, du tust dein Werk an uns und an dieser Gemeinde. Ich ehre dich. Amen. Amen.